Den ersten Lesungstext. Wir haben heute derer zwei, beziehungsweise sind ja drei, aber wir haben das organisiert in zwei Lesungstexten. Und ich lese zu Beginn 1. Könige 8, Verse 22 bis 28 aus der Schlachterübersetzung. 1. Könige 8, Verse 22 bis 28. Das Gebet des Salomos. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israels. Und er breitete seine Hände zum Himmel aus und sprach: O Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleich wäre, weder oben im Himmel noch unten auf Erden, der du den Bund und die Gnade bewahrst deinen Knechten, die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln, der du deinem Knecht David, meinem Vater, gehalten hast, was du ihm verheißen hattest. Du hast es mit deinem Mund geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es heute der Fall ist. Und nun, Herr, du Gott Israels, halte doch deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm versprochen hast, als du sagtest: Es soll dir nicht fehlen an einem Mann von meinem Angesicht, der auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne ihren Weg bewahren, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Und nun, du Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, dass du zu deinem Knecht David, meinem Vater, geredet hast. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht heute vor dich bringt. Wir lesen den zweiten Teil und wir begeben uns im ersten Teil davon in das Lukas-Evangelium in Kapitel 24 und im zweiten Teil in die Apostelgeschichte Kapitel 1. Aber zuerst Lukas 24, die Verse 50 bis 53. Dort spricht Gott der Herr in seinem Buch: Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren allezeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 11. Apostelgeschichte 1, Verse 4 bis 11. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von vor ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Und diese sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen.
Liebe Gemeinde, warum brauchen wir eigentlich Himmelfahrt? Mit diesem Fest haben ja viele Zeitgenossen so ihre Probleme, weil es ihnen einfach zu abgelegen oder gar absurd erscheint. Weihnachten, okay, Ostern, das kann sich so der normale Zeitgenosse noch einigermaßen vorstellen. Pfingsten wird schon schwieriger. Da hilft man sich, indem man sagt, gut, das ist die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde. Aber Himmelfahrt? Man kann nicht sicher datieren, wann dieses Fest erstmalig gefeiert wurde. Es gibt schon viele sehr, sehr frühe Zeugnisse. Aber immerhin gibt es ein Datum, an dem es mal abgeschafft wurde. Nämlich per Dekret im Jahr 1773 durch Friedrich den Großen. Friedrich der Große hielt sich ja auch für sehr groß und für einen sehr aufgeklärten Herrscher. Und er hat dann mal so locker gesagt, naja, das versteht ohnehin keiner, was Himmelfahrt bedeutet. Schaffen wir mal per Dekret einfach ab. Nun, nach 16 Jahren wurde es dann doch wieder eingeführt. Sie wissen, dass Himmelfahrt in unserer Zeit vorwiegend als Vatertag genutzt wird, wo dann so einige Trupps mit Bollerwagen und Bier und manchmal auch nicht grölend, durch die Lande wandern, manchmal reichlicher, manchmal weniger reichlich Bier konsumierend. Und das nennt man dann Vatertag, wo es einen Muttertag gibt, muss es ja schließlich auch einen Vatertag geben. Und da war dieser Feiertag noch übrig und da hat man den eben genommen. Himmelfahrt kapiert sowieso niemand. Für Menschen der Bibel ist Himmelfahrt dagegen ein folgerichtiges Fest, ein logisch zwingendes Fest, ein unverzichtbares Ereignis der Heilsgeschichte. Ohne Himmelfahrt ging es gar nicht. Himmelfahrt wird in der Heiligen Schrift genauso real beschrieben, als ein genauso normales, wenn auch übernatürliches Ereignis beschrieben wie die Kreuzigung, wie die Grablegung Jesu, wie die Auferstehung und eben Himmelfahrt. Die beiden wichtigsten Informationsquellen haben Sie eben schon vorgelesen bekommen. Lukas, der Historiker und Mediziner, hat sich dieser Sache besonders angenommen und er benutzt das Himmelfahrtsereignis als Klammer zwischen seinem zweibändigen Geschichtswerk. Lukas hat ja sowohl das Evangelium als auch die Apostelgeschichte geschrieben, wie Sie wissen, und wie das Evangelium mit Himmelfahrt endet, so knüpft die Apostelgeschichte wieder an und lässt die Geschichte der Kirche mit Himmelfahrt beginnen. Das ist also die Klammer, die es zusammenbindet. Himmelfahrt ist die Schnittstelle des zweibändigen Geschichtswerkes von Lukas. Und es steht uns jetzt vor Augen, nach dem, was Bruder Spitzer uns vorgelesen hat, was dort geschehen ist. Es gibt ja einige sehr seltsame Vorstellungen und auch Gemälde zur Himmelfahrt. Dann denken manche, Jesus sei irgendwie, wer weiß was, wie mit einer Rakete davon geschwebt. Der biblische Bericht ist sehr viel nüchterner. Ich lese es nochmal nach Apostelgeschichte 1, nur nochmal zur Erinnerung. Sie haben das wahrscheinlich auch noch im Ohr, dass dort steht, als er dies gesagt hatte, Jesus wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auch vor ihren Augen weg. Also Jesus wurde irgendwie von ihnen quasi weggehoben in dem Moment. Und dann steht hier nicht, er schwebte auf einer Wolke sonst wohin, sondern eine Wolke nahm ihn auch vor ihren Augen weg. Das heißt, Gott hat einfach so wie im Theater beim Kulissenwechsel einen Vorhang davor gezogen. Das ist der Übertritt von unserer dreidimensionalen Welt in Gottes für uns noch viel höher dimensionale Welt, die uns quasi umgibt. Und diesen Übergang verhüllt Gott, indem der Vorhang davor kommt. Und dieser Vorhang ist die Wolke. Nicht mehr und nicht weniger. Eine ganz nüchterne, kurze Beschreibung. Theo Lehmann hat das mal so schön gesagt. Er verstehe nicht, warum die Leute sich mit Himmelfahrt so schwer tun würden, wo sie sich mit Weihnachten nicht so schwer tun würden. Alle singen ganz fröhlich, vom Himmel hoch, da komme ich her. Und jetzt könnte man ja genauso singen, zum Himmel hoch, da gehe ich hin. Ne? Das ist einfach nur die entgegengesetzte Bewegungsrichtung. Gott kommt aus der Ewigkeit in die Zeit. Gut, einmal über einen normalen Embryonalentwicklungs- und Geburtsvorgang, wenn auch ausgelöst durch eine Jungfrauengeburt. Und Himmelfahrt ist gewissermaßen der Rückweg. Und Sie haben noch in Erinnerung, dass wir hier vorne normalerweise, jetzt ist ja alles etwas anders aufgrund unserer besonderen Bestuhlung, aber normalerweise steht da vorne eine Osterkerze. Das ist nochmal eine zusätzliche Kerze auf einem Ständer, haben Sie sich vielleicht schon drüber gewundert. Diese Kerze wird in der Regel angezündet am Ostersonntag. Und sie wird wieder ausgeblasen im Gottesdienst am Himmelfahrtstag, weil diese Kerze für die 40-tägige Anwesenheit Jesu auf der Erde nach seiner Auferstehung steht. Das ist eigentlich der symbolische Sinn, dass man daran erinnert wird, jetzt brennt die Kerze 40 Tage lang. 40 Tage ist der Auferstandene noch da, begegnet er seinen Jüngern immer wieder in ganz unterschiedlichen Situationen, ist mit ihnen zusammen, lässt sich von ihnen anfassen, damit sie begreifen, dass er auch real auferstanden ist. Und Himmelfahrt ist dann der nächste Einschnitt, ist die nächste Zäsur. Und das wird dokumentiert durch das Ausblasen dieser Osterkerze. Dann geht Jesus in Gottes für uns noch unsichtbare Welt in die, wenn Sie wollen, höhere Dimensionen wieder zurück. Und Lukas beschreibt dieses Ereignis eben als Himmelfahrt. Jetzt ist die Frage, welche existenzielle, welche persönliche Bedeutung hat dieser Tag für uns? Interessanterweise hat Jesus selbst sich immer wieder einmal darüber geäußert. Er hat von Himmelfahrt, von seiner eigenen Himmelfahrt selbst gesprochen. Man könnte sagen, in kleinen versteckten Hinweisen, in Miniaturen, wenn Sie so wollen, hat Jesus immer wieder auf dieses Ereignis hingewiesen und dabei jeweils deutlich gemacht, was das für uns persönlich bedeutet, für uns, die wir seine Nachfolger sind. Und ich möchte jetzt diese drei wesentlichen Miniaturen, die wir von Jesus dazu bekommen haben, in denen er sagt, was es für uns ganz persönlich bedeutet, seine Himmelfahrt, die möchte ich jetzt in dieser Andacht mit Ihnen zusammen Schritt für Schritt kurz durchgehen. Und ich hoffe, dann wird deutlich werden, Himmelfahrt ist der Tag der Tröstungen für Jesu Nachfolger. Die erste Miniatur finden wir in Johannes 14, Vers 1 bis 3. Johannes 14, Vers 1 bis 3, wo Jesus schon auf seine Himmelfahrt vorausblickt und seinen Jüngern diese berühmt gewordenen Worte sagt: Euer Herz erschrecket nicht, erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Und das ist die erste Tröstung, die von Himmelfahrt ausgeht. Jesus sagt, du bist nicht aussichtslos. Du bist nicht aussichtslos. Das ist ein ganz starkes Zukunftsversprechen. Wir leben nicht ins Ungewisse. Ja, einzelne Stationen sind ungewiss. Morgen ist ungewiss. Nächstes Jahr ist möglicherweise ungewiss. Das können wir im Einzelnen nicht vorausplanen. Manchmal stehen da auch viele Hindernisse vor uns, wo wir uns gar nicht vorstellen können, wie die mal weggeräumt werden sollten. Ja, es gibt viel Ungewisses auch im Leben der Jünger Jesu. Aber wir sind nicht aussichtslos, das ist der erste Punkt. Im Gegenteil. Wir sind das genaue Gegenteil von aussichtslos. Wir haben absolut gute, sichere Aussichten. Warum? Weil Jesus uns vorausgegangen ist an Himmelfahrt. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Diese Verse werden deshalb, man kann das verstehen, gern bei Beerdigungen gelesen. Johannes 14, achten Sie mal drauf. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und wenn der Verstorbene an Jesus geglaubt hat, dann können wir alle mit Gewissheit davon ausgehen, er darf jetzt auch seine Wohnung beim Herrn beziehen. Wir sind nicht aussichtslos. Wir haben eine vorbereitete Wohnung im Himmel und der Garantieschein für diese Wohnung wurde an Himmelfahrt von Jesus unterschrieben. Das hat enorme Auswirkungen. Denn wer so ein Zuhause hat, wer weiß, dass er ein Zuhause hat, der hält es viel, viel leichter in der Fremde aus. Schon Seneca hat gesagt, man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben. Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben. Das heißt, man muss wissen, wo ist mein Zuhause und dann halte ich es auch mal außerhalb aus. Dann kann ich auch möglicherweise durch die Welt reisen, wenn ich weiß, ich habe ein Zuhause. Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben. Aber wenn ich kein Zuhause habe, wenn ich nicht weiß, wo ich hingehöre, wie soll ich da jemals Sicherheit und Geborgenheit finden? Es gibt ein altes Glaubenslied, das haben meine Großeltern und deren Generation gesungen. Dieses Glaubenslied umschreibt mit für uns etwas ungewöhnlichen Worten, aber diese Verse von Johannes 14. Es geht etwa so, es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Und wenn er mich rufet, dann weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht. Er hat uns das bereitet. Und ich werde kein Fremdling dort sein. Es wird wirklich Heimat sein. Aber Moment mal, warum kein Fremdling? Ich war auch noch nicht da. Ich weiß noch nicht, wie die Farben der Gardinen sind. Und wie die Räume im Einzelnen aussehen, wie diese Wohnung gestaltet ist. Warum kein Fremdling? Die Antwort ist ganz einfach. Weil ich dort von dem empfangen werde, den ich auch hier schon gekannt habe. Ich werde ihn dann nur sehr viel besser kennen, aber ich habe ihn hier schon gekannt. Und so geht es dann auch in dem Refrain dieses Liedes weiter. Ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut. Er ist ja auf Erden schon mein und gehe in den Himmel ich ein durch sein Blut, also weil er am Kreuz für mich starb, so werde ich kein Fremdling dort sein. Das ist der Grund dafür, dass ich nicht fremd sein werde, weil ich den Heiland kenne, der mich hier errettet hat. Das ist das Erste. Wir sind nicht aussichtslos. Das sagt uns Himmelfahrt auf der Basis von Johannes 14. In dieser Woche erreicht uns die Nachricht, vielleicht haben es einige gelesen, dass Ravi Zacharias heimgegangen ist. Sie wissen, Ravi Zacharias, jener wichtige christliche Apologet, der selber eine bewegende Bekehrungsgeschichte hinter sich hat und der dann den Rest seines Lebens dafür eingesetzt hat, Menschen deutlich zu machen, warum Gott sich klar bezeugt hat in dieser Welt und warum er uns viele Gründe und Fakten geliefert hat, die uns zeigen, dass er wirklich lebt und dass man ihm vertrauen kann. Ravi Zacharias hat in unendlich vielen Universitäten dieser Welt apologetische Vorträge gehalten und wir danken Gott für alles Gute, was er uns durch diesen Zeugen geschenkt hat. Einige von Ihnen werden sein Buch kennen, darüber, warum Jesus Gott ist. Das ist sein Buch über den Religionsvergleich. Ich kann das nur immer wieder sehr zur Lektüre empfehlen. Seine Kinder haben jetzt in dieser Woche einen bewegenden Brief an die Öffentlichkeit geschrieben. Und in diesem Brief zitieren sie ein Lied des späten Richard Baxter. Sie wissen, dieses Puritaners aus dem 17. Jahrhundert. Ein Lied, das auch ihr Vater sehr geliebt hat, das er noch vor einigen Wochen zitiert hat in einem Vortrag. Und in diesem Lied sagt Richard Baxter unter anderem, ich wähle jetzt nur mal zwei Strophen aus. Ich übersetze es mal, wenn das Leben lang sei, bin ich glücklich. Dann möchte ich lange dir gehorchen. Wenn es kürzer wird, warum sollte ich traurig sein, weil doch eine ganze Ewigkeit auf mich wartet? If life be long, I will be glad that I may long obey. If short, yet why should I be sad to welcome endless day? Und dann die letzte Strophe. My knowledge of that life is small. The eye of faith is dim. But 'tis enough that Christ knows all, and I shall be with him. Das heißt, meine Kenntnis dieses Vergänglichen, meine Kenntnis des ewigen Lebens ist begrenzt. Ich kenne mich noch nicht so aus im Himmel. Das Auge des Glaubens sieht manches nur verschwommen. Aber das ist genug, dass Christus alles weiß und dass ich bei ihm sein werde. My knowledge of that life is small, the eye of faith is dim, but 'tis enough that Christ knows all and I shall be with him. Und dafür ist Himmelfahrt die Garantie. I shall be with him. Wir sind nicht aussichtslos. Unser Zuhause wartet bereits. Und liebe Mitchristen, mit dieser Gewissheit im Rücken können wir jetzt in der Fremde ganz gut zurechtkommen. Kürzlich schenkte mir ein Freund ein kleines Büchlein zur Corona-Krise. Und darin, Sie werden gleich sehen, warum ich das hier vorlese, und darin unterhalten sich zwei Schriftsteller, die zugleich Juristen sind, über das Lebensgefühl in diesen Tagen. Und an einer Stelle, und darum erzähle ich das, beschreiben sie, wie sie als Kinder ihr Zuhause empfunden haben und dass diese Erinnerung an Zuhause immer noch mit ihnen geht. Der eine ist Ferdinand von Schirach. Er beschreibt es so, Ferdinand von Schirach, dass man ja als Schriftsteller mit seinem Laptop quasi in jedem Café sich immer gleich zu Hause fühlt, wenn man es aufklappt und anfängt zu schreiben. Und dann fährt er fort. Man ist wieder ganz zu Hause im Schreiben. Glücksmomente meiner Kindheit ähneln dieser Situation. Ich lag im Bett, die Tür stand offen, die Geräusche im Haus. Mein Vater schimpfte mit den Hunden unten in der Halle. Irgendwas wurde durchs Haus getragen, Geschirr klapperte. Das Gefühl, beschützt im Bett zu liegen und trotzdem Teil des Lebens draußen zu sein. Zu Hause. Und dann Alexander Kluge. Er antwortet mit seiner Sicht. Und ich sitze im Garten, fröstle in der Abendstunde und sehe im Haus durch den Wintergarten im Herrenzimmer die Eltern. Das Licht tröstet mich. Es ist nur ein Moment, dann bin ich wieder reingegangen. Aber solche Momente sind in der Erinnerung feste Anker. Da erzählt die Erinnerung sich selbst etwas. Da drinnen ist Sicherheit. Ich bin hier draußen nicht verloren. Da drinnen ist Sicherheit. Ich bin hier draußen nicht verloren. Und genau mit diesem Blick, liebe Geschwister, dürfen wir gewissermaßen, so wie er aus dem Garten in das Herrenzimmer seines Hauses, seiner Eltern blickte, so dürfen wir in das Herrenzimmer des himmlischen Zuhause schauen. Und wenn wir diese Verse lesen und diese Perspektive einnehmen, dann prägt es sich in unsere Seele ein. Da drinnen ist Sicherheit. Ich bin hier draußen nicht verloren. Da drinnen in diesen Wohnungen, von denen Jesus spricht, ist Sicherheit. Und da gehe ich hin und da gehöre ich hin. Und deswegen bin ich hier draußen nicht verloren. Das ist die erste Tröstung, die von Himmelfahrt ausgeht. Nicht aussichtslos. Aber Jesus hat noch mehr zur Bedeutung von Himmelfahrt gesagt. Und dazu gehen wir einfach 6 Kapitel weiter im Johannesevangelium, nämlich zu Johannes 20. Johannes 20, in dieser Begegnung mit Maria nach der Auferstehung. Da begreift Maria plötzlich, wen sie vor sich hat und sagt, Rabuni, Meister heißt das. Und Jesus spricht zu ihr, Johannes 20, 17, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren, Himmelfahrt, zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Bezog sich die erste Tröstung auf die Zukunft, nicht aussichtslos, so zielt die zweite Tröstung auf die Gegenwart, nicht alleingelassen, nicht alleingelassen. Die Situation am Ostersonntag, Johannes 20, steht uns vor Augen. Maria kann ihr Glück kaum fassen, begreift, der, den wir für tot gehalten haben, ist wirklich auferstanden, er lebt, er steht da vor mir. Und offensichtlich hat sie diesen Impuls, was man verstehen kann, gewissermaßen auf ihn zuzustürzen, ihn zu umfassen, ihn festzuhalten. Aber Jesus verwehrt es ihr in diesem Moment. Warum? In einer anderen Situation hat er es anderen Nachfolgerinnen ja auch erlaubt. Da war Maria Magdalena nicht dabei. Wenn Sie an die Situation in Matthäus 28 denken, wo 3 andere Frauen Jesus begegnen am Ostersonntag und voller Freude und Schrecken begreifen, wen sie da vor sich haben. Und da heißt es, Matthäus 28, 9, und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Also man konnte Jesus anfassen. Das war nicht das Problem. Aber hier in der Situation mit Maria in Johannes 20 lässt Jesus das nicht zu. Und jetzt schauen Sie genau hin, wie er das begründet. Das ist das Spannende hier. Jesus begründet das mit der neuen Situation, die durch Himmelfahrt eintreten wird. Er sagt, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Das heißt, Maria, klammere dich nicht an diesen irdischen Zustand, den du kennst. Denk nicht, Hauptsache ist alles wieder so, wie es vor der Kreuzigung war. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Das heißt, schon bald, Maria, werde ich dir und all den anderen in einer ganz anderen Weise nahe sein. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, aber bald werde ich es sein. Und dann werde ich in jeder Sekunde, an jedem Ort und in jeder Situation für euch erreichbar sein. Dann werden plötzlich alle Begrenzungen von Raum und Zeit aufgesprengt sein. Und dann wirst du noch um ein Vielfaches mehr von mir grenzenlos beschützt und gesegnet werden können, als es jetzt schon der Fall ist. Und das heißt nämlich auch, von da an ihr Jünger Jesu und ihr Jüngerinnen Jesu, von da an werdet ihr keinen Schritt mehr ohne mich gehen müssen. Und das, ihr Lieben, ist die zweite große Tröstung, die von Himmelfahrt ausgeht. Nicht alleingelassen. Der Hebräerbrief beschreibt das mit diesen Worten: Er hat die Himmel durchschritten, Hebräer 4, und sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, Vers 1. Er hat die Himmel durchschritten, und an der Stelle ist mit Himmel diese Zwischenwelt gewissermaßen gemeint. Er hat sich aus dieser vergänglichen, dreidimensionalen Welt gewissermaßen verabschiedet und hat dann diese Zwischenräume, wie auch immer sie zu verstehen sind, durchschritten, und er ist jetzt in Gottes ewiger Welt. Und er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, Hebräer 1, Vers 3, und er hat jetzt Zugang zu allem und auch zu aller Macht. Und deshalb brauchen wir Himmelfahrt auch, denn Himmelfahrt, liebe Leute, beantwortet die Weltbildfrage. Himmelfahrt beantwortet die Weltbildfrage, auf die wir als Christen unseren säkularen Zeitgenossen eine Antwort schulden. Denn diese Frage stellt sich ja immer wieder. Gut, ihr sagt, dass Jesus auferstanden sei. Mal unterstellt, das wäre so. Weiß ja nicht, ob das stimmt, sagen die dann vielleicht. Aber man unterstellt, das wäre so. Jesus ist auferstanden. Wie könnt ihr dann bitteschön behaupten, dass ihr täglich zu ihm betet? Wie stellt ihr euch das überhaupt vor? Er ist doch nicht mehr auf der Erde. Wie wollt ihr zu einem, von dem ihr zu Recht möglicherweise sagt, dass ihr auferstanden seid, behaupten, dass ihr täglich mit ihm Kontakt haben könnt? Die Antwort ist Himmelfahrt. Die Antwort ist Himmelfahrt, weil Himmelfahrt die Weltbildfrage beantwortet. Christus ist aus dieser für uns sichtbaren dreidimensionalen Welt hinübergegangen. Gottes für uns noch nicht sichtbare, ewige Welt. Von dort wirkt er hinein in diese Welt. Es gibt ja dieses beliebte Beispiel des Flachländers, haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Man stellt sich vor, es gäbe zweidimensionale Wesen, Länge mal Breite, ohne Höhe. Und dann kämen wir dazu, und diese zweidimensionalen Wesen könnten von uns nur einen Schatten gewissermaßen wahrnehmen, einen zweidimensionalen Schatten, aber sie könnten uns nicht sehen, obwohl wir da sind. Und jetzt übertragen Sie das mal auf die nächsthöheren Dimensionen. Wir sind gefangen noch im Erkenntnishorizont unserer Dreidimensionalität. Aber Gott ist ja nicht an unsere Dreidimensionalität gebunden. Und so wie die Flachländer uns nicht sehen könnten, so können wir Gott noch nicht sehen. Aber er kann uns trotzdem seine Gegenwart, seine allumfassende Präsenz, seine Ewigkeit zusagen. Und das ist an Himmelfahrt geschehen. Himmelfahrt zeigt uns den Grund dafür, warum Jesu Zusage, alle Tage bei uns zu sein, wirklich festen Grund hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, hat er in Matthäus 28 gesagt. Da waren es nur noch wenige Tage bis zur Himmelfahrt. Himmelfahrt zeigt uns den Grund, warum Jesus wirklich alle Tage bei uns ist. Warum das nicht irgendeine irrationale Wunschdenkerei der Christen ist. Die Bibel beantwortet die Weltbildfrage. Und deshalb ist es überflüssig und auch schädlich, wenn immer wieder Menschen versuchen, auf mysteriösem Wege noch irgendwelche besonderen Informationen zum Himmel zu bekommen, wofür uns die Bibel aber keinerlei Anhaltspunkte gibt. Ja, sogar auf dem evangelikalen Buchmarkt kommen immer mal wieder solche Geschichten hoch. Ich nenne Ihnen nur mal ein Beispiel, wie die von dem 6-jährigen Alex Malarkey, der 2004 bei einem Autounfall auf der Rückfahrt vom Sonntagsgottesdienst lebensgefährlich verletzt wurde mit einem Halswirbelbruch. Angeblich war er danach für einige Zeit in den Himmel entrückt und kam dann auf wundersame Weise, wenn auch gelähmt, wieder auf die Erde zurück. Sein Vater, Kevin Malarkey, schrieb ein Buch darüber, The Boy Who Came Back From Heaven. Vielleicht haben Sie es mal gehört, den Titel, The Boy Who Came Back From Heaven, also der Junge, der aus dem Himmel zurückkam. Die deutsche Übersetzung erschien bei Gerd Medien. Dieses Buch wurde ausgesprochen positiv besprochen vom Evangeliumsrundfunk, vom ERF, bis sich herausstellte, das stimmt alles nicht. Und der Sohn hat später selbst, 2015, also 11 Jahre nach diesem Autounfall, 2015, hat er selbst einen offenen Brief geschrieben, um die Sache klarzustellen. Und da schrieb er: Ich bin nicht gestorben, ich bin nicht im Himmel gewesen. Ich habe gesagt, ich sei im Himmel gewesen, weil ich dachte, dadurch bekäme ich Aufmerksamkeit. Als ich das behauptete, hatte ich die Bibel noch nie gelesen. Menschen haben von den Lügen profitiert und schlagen weiterhin Profit daraus. Sie sollten die Bibel lesen, denn sie genügt. Die Bibel ist die einzige Quelle der Wahrheit. Zitat Ende. Also, der Junge hat es dann wirklich umfassend begriffen. Aber diese Sehnsucht der Menschen, ne, ist irgendwo nachvollziehbar, aber die Bibel sagt nein. Was ihr wissen müsst, hat Gott euch ganz nüchtern in seinem Wort gegeben. Und die Bibel warnt uns dringend vor irgendwelchen Traumreisen in die jenseitige Welt, vor jeglicher esoterischer Neugierde. Seit Himmelfahrt ist klar, auf welche Weise wir irdischen Menschen dennoch himmlischen Kontakt haben, nämlich durch Jesus. Durch Jesus, der dort auf uns wartet und der doch zugleich jeden Tag bei uns ist. Und der uns sein Wort gegeben hat, indem wir seinen Willen erfahren, indem wir ihn kennenlernen. Und der uns täglich einlädt, zu ihm zu beten. Das ist der zweite große Trost von Himmelfahrt, auf den wir uns jeden Tag wieder stützen können. Nicht aussichtslos, nicht alleingelassen. Und dann zum Schluss ein dritter Hinweis. Ein dritter Hinweis, den Jesus uns wenige Tage vor Himmelfahrt selbst gegeben hat. Und dieser dritte Hinweis steht im Matthäusevangelium in Kapitel 28, in Vers 18. Matthäus 28, Vers 18. Da sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das sagt er im Hinblick darauf, dass er diese Herrschaft jetzt in wenigen Tagen antreten wird, kurz vor Himmelfahrt. Matthäus 28, 18, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist ein dritter Hinweis. Nicht ausgeliefert. Das ist die dritte Tröstung. Nicht aussichtslos, nicht alleingelassen, nicht ausgeliefert. Ging es eben um die Weltbildfrage, so geht es jetzt um die Machtfrage. Du bist nicht ausgeliefert, denn Jesus ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich denke, sobald ein Christ damit beginnt, für andere zu sorgen, sobald ein Christ damit beginnt, bewusst Verantwortung zu übernehmen und nicht einfach nur für sich in den Tag hineinzuleben, da wird sich ihm diese Machtfrage wie eine Last auf die Seele legen. Wie kann ich meine Leute beschützen? Wie kann ich meine Familie beschützen? Wie kann ich meine Gemeinde beschützen? Wie kann ich meinem Land helfen, vor schlimmen Entwicklungen möglichst bewahrt zu bleiben? So denken wir doch. In dem Moment, wo wir wach werden für Verantwortung. Und sobald jemand wach in seine Zeit hineinschaut, wird er doch merken, welche Machtfaktoren sich alles gegen Gott erheben könnten. Im Großen wie im Kleinen, im Öffentlichen wie im Privaten. Ich denke, die letzten Wochen haben uns erneut und zugespitzt vor Augen geführt, wie schnell etwa unsere Freiheit, die vermeintlich so gut abgesichert ist durch unser Grundgesetz, wie schnell das ausgehebelt werden kann, wie schnell das unterwandert werden kann. Und bitteschön, was sollen unsere Glaubensgeschwister in Ländern sagen, wo sie offen verfolgt werden? Das ist nochmal eine völlig andere Situation und Dimension. Und heute, auch an diesem Himmelfahrtstag 2020, ist uns mehr denn je bewusst, welches Glück darin liegt, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Liebe Geschwister, das wissen wir, haben das immer gesagt und wir haben es auch ernst gemeint. Aber wir haben das jetzt nochmal ganz anders begriffen und verinnerlicht. Das ist nicht selbstverständlich. Wir feiern hier in Freiheit unsere Himmelfahrtsandacht. Und wir machen dann sogar noch in Freiheit, unter Beachtung aller möglichen Dinge, unseren Himmelfahrtsspaziergang. Und nun überlegen Sie mal, wenn unsere Ruhe und Geborgenheit, wenn unsere letzte Sicherheit abhängig wäre von den politischen und gesellschaftlichen Umständen, dann wären wir arm dran. Dann wären wir wirklich ausgeliefert. Der Theologe Georg Huntemann hat in seinem wichtigen Buch über Dietrich Bonhoeffer darauf hingewiesen, wie schnell das gehen kann. Er schreibt: In den ersten Monaten des Jahres 1933 setzte ein schlagartiger Wandel ein. Neben der Verordnung zum Schutze von Volk und Staat vom 28. Februar und dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März, das hieß Gesetz zur Beschränkung der Not von Volk und Staat, und der Verordnung des Reichspräsidenten zur Abwehr heimtückischer Angriffe vom 21. März wurde Deutschland innerhalb von einem Monat ein totalitärer Staat. Diese Gesetze gaben der Regierung die legale Möglichkeit, in Deutschland nach Belieben zu walten und zu schalten. Zitat Ende. Ein naheliegendes Gefühl. Ausgeliefert. Und wie schnell kann es gehen? Aber Himmelfahrt? Himmelfahrt macht allen Machthabern einen Strich durch die Rechnung. Denn jetzt sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mir und keinem anderen. Das ist die wirkliche Wirklichkeit. Das, liebe Geschwister, ist die wirkliche Wirklichkeit. Wir sind nicht ausgeliefert. Diese Wirklichkeit erspart uns nicht schwere Wege. Diese wirkliche Wirklichkeit erspart uns nicht zwischenzeitliche Niederlagen. Aber sie garantiert uns den endgültigen Sieg und die sichere Heimkehr. Und darum ist Himmelfahrt so wichtig. Liebe Geschwister, weil wir diesen Trost doch so dringend brauchen. Und weil wir doch verstehen müssen, wie Jesus schon jetzt bei uns sein kann. Nicht aussichtslos. Auf uns wartet ein ewiges Zuhause. Nicht allein gelassen, denn Jesus ist jetzt schon bei uns in jeder Sekunde. Nicht ausgeliefert, denn er besitzt alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er übt diese Macht so aus, das hat er versprochen, dass es für seine Leute und für seine Gemeinde, für alle, die ihre Zuflucht bei ihm suchen, schon jetzt alles zum Besten dienen muss. Deswegen lieben wir Himmelfahrt. Denn Himmelfahrt beschenkt uns mit einer herrlichen Perspektive. Deshalb, weil es uns die Macht Jesu überdeutlich vor Augen stellt. Liebe Geschwister, möge uns das doch so bewegen. Möge uns das in unserem Denken prägen. Aber mehr noch, möge uns das auch in unserem Lebensgefühl so sehr bestimmen, wie jene Mitchristen aus Schlesien, mit denen ich jetzt schließe. Diese Leute hatten das begriffen, wie groß, wie umfassend, wie unzerstörbar die Macht von Jesus wirklich ist. Und ihre Freude zeigt sich in der Kanzelinschrift, die man in der Kapelle auf dem Kalvarienberg von Albendorf findet. Ich habe mal gefahndet, Albendorf liegt in der Grafschaft Glatz in Schlesien. Und diese Kanzelinschrift dort in dieser Kapelle von Albendorf stammt möglicherweise aus dem 18. Jahrhundert, aber sie gilt zu allen Zeiten. Dort sagen sie über Christus, der allerheiligste, weiseste, allerdurchlauchtigste, unüberwindliche Fürst und Herr, Herr Jesus Christus, wahrer Gott, gekrönter Kaiser der himmlischen Heerscharen, erwählter König zu Zion und des ganzen Erdbodens, zu allen Zeiten mehrer seiner Heiligen, einziger hohen Priester, hoher Priester und Erzbischof, Kurfürst der Wahrheit, Erzherzog der Ehren, Herzog des Lebens, Markgraf zu Jerusalem, Burggraf in Galiläa, Fürst des Friedens, Graf zu Bethlehem, Baron zu Nazareth, Ritter der höllischen Pforte, weil ja Jesus gesagt, ich habe die Schlüssel der Hölle, Ritter der höllischen Pforte, Überwinder des Todes, Herr der Heiligkeit, Pfleger der Waisen und Armen, des himmlischen Vaters und Gottes, geheimster und vertrautester Rat, unser allergnädigster Herr und Gott, Jesus, unser Erlöser. Das ist er alles. Und das ist er alles auch für uns. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen in dieses Lob einstimmen, das diese Kanzelinschrift dort in Schlesien bezeugt. Herr, du bist wirklich der absolute Herrscher, der König aller Könige. Und wir danken dir, dass das wahr ist und dass das gilt, auch wenn unser Lebensgefühl und die vordergründigen Umstände so oft dagegen zu sprechen scheinen. Wir danken dir, dass du deine Herrschaft angetreten hast damals an Himmelfahrt. Und dass du vorher deinen Jüngern und damit auch uns deutlich gesagt hast, du vergisst uns nicht, du verlierst uns nicht aus dem Blick, sondern du machst das auch für uns, du gehst voraus und du holst uns hinterher. Und während wir noch hier sind und während wir hier noch den Kampf des Glaubens kämpfen, da wirst du uns keine Sekunde allein lassen. Wir danken dir, dass das wahr ist, dass du das versprochen hast. Und wir bitten dich, lass doch diese Wahrheit dazu dienen, dass sie unseren Kleinmut überwindet und unsere Angst und unsere Zögerlichkeit, Herr. Lass uns das immer deutlicher vor Augen stehen, wer du bist. Du großer, allmächtiger König in Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.